Nächster Halt, Universität.
Mensch, ärgere dich nicht, Monopoly oder auch Camel Up haben alles etwas gemeinsam. Es handelt sich um Brettspiele. Unter der eines der eben genannten Spiele befindet sich das Spiel Camel Up, das vom Spieleautor und Professor der Uni Konstanz, Professor Dr. Steffen Bogen, entwickelt wurde, dieser auch heute bei uns zu Gast ist. Guten Tag, Herr Bogen, schön, Sie heute hier begrüßen zu dürfen.
Guten Tag, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
Wir haben gerade angeboten, dass wir zum Du überwechseln, das wird jetzt auch in der Folge so weitergeführt. Oder geändert in dem Fall. Du hast über 15 Spiele entwickelt und rausgebracht. Mhm. Darunter sind auch Erweiterungen. Mhm. Und in einem Zeitraum von 12 Jahren. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie bist du eigentlich darauf aufmerksam geworden oder darauf gekommen, so etwas zu machen?
Mhm. Ich habe, glaube ich, immer schon sehr gern Brettspiele gespielt und eben auch angefangen, kleinere Regeln zu verändern und bin da dann dazu gekommen, einfach Brettspiele zu entwickeln. Das war schon sehr früh, also in Schulzeiten. Und ich habe dann mein erstes Spieleautorentreffen besucht. Das war in Göttingen zu Beginn der Studienzeit. Und das hat mich eigentlich die ganze Zeit auch begleitet. Zu einer Veröffentlichung kam es dann eigentlich relativ spät erst mit Kinderspielen. Da habe ich es dann nochmal forciert, als ich gemerkt habe, das ist mir doch irgendwie eine wichtige kreative Seite von meinem Leben, soll das weiterhin bleiben. Und dann mit den Verlagskontakten, das erste Spiel ist immer das Schwerste, kann man sagen, dann entwickelt sich das dann weiter.
Also kann man behaupten, ist ein Hobby auch zu einem Teil Beruf geworden, oder?
Ja, das kann man auf alle Fälle so sagen. Also es ist ein Beruf jetzt. Ich habe an der Uni auch eine halbe Stelle. Das kriegt man vielleicht so unter den Studierenden gar nicht mit, was jeweils da für Stellenzuschnitt dahinter steht. Aber ich bin dann ganz bewusst auch mal auf eine halbe Stelle gegangen, damit das auch offiziell es ist fast schon mehr als ein Spielbein. Es ist jetzt mein Standbein, weil ich eben zwei sehr erfolgreiche Spiele am Markt habe und das muss man sagen, das lohnt sich dann echt auch finanziell.
Okay, wenn wir jetzt gerade schon über finanziell reden, wie kann man mit Brettspielen sehr gutes Geld verdienen? Kann man damit reich werden?
Man sollte es nicht deshalb machen. Ich glaube, die Brettspielszene und auch die Autorenszene ist gerade auch kreativ, weil sie so viel Spaß am Spielen selbst hat. Und ich hätte das auch weiterhin gemacht, ohne Veröffentlichung. Dann, wenn man Veröffentlichungen hat, gibt es auch ganz unterschiedliche Arten von Spielen. Also der Brettspielmarkt ist sehr flexibel und sehr vielfältig. Im Moment kommen über 1000 Spiele im Jahr raus. Neue Spiele, da ist klar, dass das nicht alles Verkaufserfolge sind und meistens sind dann im nächsten Jahr schon wieder durch den neuen Jahrgang ersetzt. Deshalb sollte man es nicht unbedingt machen mit dem festen Ziel, damit ein ganz sicheres Einkommen zu haben. Wenn man das Glück hat, so Erfolge zu haben, die sich jetzt länger und längerfristig am Markt halten, dann kann man damit sehr wohl ein Einkommen bestreiten, ja. Es ist ein Beruf.
Beruf.
Bisschen unplanbar.
Dann würden Sie behaupten, dass Sie schon gut damit auch, oder dass du gut Geld damit verdient haben, gehabt hast?
Ja, auf alle Fälle. Also ich kann ja mal ein bisschen abstrakt schildern, wie das so abläuft, die Beteiligung an den Spielen. Wie ein Buchautor tritt man sozusagen die Rechte an der Idee ab und ist beteiligt an der Auflage. Also man kriegt pro verkauften Exemplar ein Honorar. Das kann man aushandeln, das ist zum Teil gestaffelt. Normalerweise beginnt das bei 5%. Bücherautor kriegt 10%, Spieleautor kriegt 5%, weil es eben auch Werkzeugkosten sind, die da beim Verlag mit dazu kommen, also höhere Produktionskosten, Ausgaben. Aber insgesamt empfinde ich das schon als eine sehr faire Regelung und auch eine Möglichkeit, wenn das dann gute Auflagen macht, wirklich auch daran beteiligt zu sein, an dem Erfolg und an dem Spielspaß.
Mhm. Und wenn man jetzt von einem Prototypen ausgeht, wie sieht so einer denn aus?
Der ist schon fertig gebastelt und spielbar. Also das entwickelt sich auch im Herstellen des Spiels. Man kann das nicht im Kopf sich ausdenken. Man muss anfangen, Grundmaterialien zu machen und damit dann in Testrunden zu gehen. Da habe ich eben unterschiedliche Testrunden und spiele eigentlich auch, es ist jetzt zum Glück wieder angelaufen, auch in Corona-Zeiten, aber ich mache eigentlich wöchentliche Spiele-Tests, wo man dann auch die Prototypen jeweils in der Runde mitbringt und dann Feedback einholt, was läuft nicht.
Und wie ich mir das immer so vorstelle bei einer Produktion von einem Spiel, man läuft so in der Gegend rum und macht sich Gedanken so oder es fällt einem kurzfristig was ein, dann bringt man es auf Papier, dann schnibbelt man vielleicht ein bisschen Karton rum. Mhm. Was meine Frage wäre, wie verändert sich so von einem Stück Papier zu einem richtigen Spiel? Mhm. Also wie lange braucht man dafür, wie viel Geld muss man da reinstecken?
Also zu der ersten Frage der Zeit, das kann ganz unterschiedlich dauern. Bei dem Schnapp-Tobi-Spiel zum Beispiel, das war mehr oder weniger ein Vierteljahr, bis das eigentlich fertig war. Der Rest war Umsetzung dann mit dem Verlag. Bei Camel Up war es über 8 Jahre, dass immer wieder sich Regeln nochmal verändert haben. Also was wichtig ist, ein Spiel besteht auch aus Zahlen. Also was sich verändern kann, sind Zählweisen. Also ein Spiel legt ja am Ende fest, wer gewinnt und das wird irgendwie ausgezählt. Also eigentlich erfindet man auch Zählweisen. Das ist mathematischer, als man vielleicht denkt. Und diese Zusammensetzung oder die gute Dimensionierung des Spiels, da gibt es sozusagen unterschiedliche Stufen, in denen es sich entwickelt. Am Ende ist es noch Feintuning, also zum Beispiel ist die Rennstrecke, soll sie 16 Felder haben oder 20 Felder, wie viele Würfel sind im Spiel, was ist auf den Würfelseiten drauf. Das können minimale Veränderungen sein. Am Anfang sind es größere Schwankungen, man probiert was aus. Man sollte aber immer irgendeine Grundidee haben und die kann man dann wirklich auch sich erstmal ins Notizbuch schreiben oder beim Spazierengehen, wer weiß, wo irgendwie draufkommt, eine Grundidee, ein Kern des Spiels, den man in der Entwicklung auch im Auge behalten sollte, dass man das wirklich auf diesen Kern versucht zu reduzieren. Aber dann kann es manchmal, gelingt es schnell, manchmal dauert es langsam, meistens sogar gelingt es nie.
Und wie kam dann die Idee zu Camel Up?
Camel Up fing an mit dieser Idee der Würfelmaschine eigentlich, dass man zwei Dinge gleichzeitig auswürfelt. Also es gibt ja 5 Farbwürfel und die Farbe wird gezogen, ohne dass man es nachlegt. Also der Würfel ist dann erstmal verbraucht und gleichzeitig wird eben die Zahl auf diesem Würfel ausgewürfelt. Diese Kombination von, also terminologisch kann man sagen, Ziehen mit Nachlegen und ohne Nachlegen. Also das Ziehen ohne Nachlegen kennt man von Karten eigentlich und der Würfel produziert sozusagen immer wieder unabhängig neue Zahlen. Diese Kombination fand ich irgendwie ganz interessant, auch mit der Möglichkeit, es in kleinen Maschinchen zu bauen. Also ich habe tatsächlich in dem Fall, was relativ unökonomisch ist, erstmal aus richtig Sperrholz so eine kleine Würfelmaschine gesägt, die dann diese Würfel einzeln ausgespuckt hat. Und damit dann angefangen, wirklich rumzuspielen. Also da war es wirklich so, dass es aus diesem quasi Spielzeug heraus entwickelt wurde, dieser Würfelmaschine, die am Ende die Würfelpyramide geworden ist. Und ja, die Regel, die dann dazu kam, war dieses Aufeinanderstecken der Figuren. Dadurch spielt die Reihenfolge, in der die Würfel kommen, eben fast die größere, hat einen größeren Einfluss auf die Fortbewegung der Figuren als diese Zahlen, die man dann von 1 bis 3 minimiert hat. Und dann habe ich gemerkt, dass das ein sehr schönes, chaotisches System ist, das aber doch zusammenbleibt. Also das sind dann irgendwie auch kleine Experimente, hätte ja auch sein können. Es ist sehr wahrscheinlich, dass irgendein Kamel dann doch abhaut. Aber mit dieser Verteilung war es so, dass das Feld sich immer wieder schön gemischt hat und dann war eigentlich die Grundidee da, man wettet auf dieses Rennen.
Ja, das haben wir auch am Wochenende gemerkt, wo wir das Spiel angetestet haben, dass es schon sehr chaotisch zugeht und man wettet zum Beispiel am Anfang, sieht man so, ja, das grüne Kamel ist ziemlich weit hinten, jetzt verbaue ich ein bisschen den Weg mit den Kärtchen, dass weiter hinten bleibt, setze meine Wette auf das grüne Kamel. Und am Ende kam das ganz anders raus. Also es war nicht mal das letzte Kamel, wo übrig bleibt im Rennen.
Ja. Und das macht ja dann irgendwie auch Spaß, wenn dann dieses abgeschlagene Kamel durch irgendeine Verkettung von Zufällen wieder nach vorne gespült wird. Also ich erlebe, dass man es auch nicht zu ehrgeizig spielen sollte. Ich bin gespannt zu hören, wie es in Ihrer Gruppe lief, dass man einfach auch Spaß hat an den unerwarteten Ereignissen, die da entstehen können.
Mhm. Bei so einer Produktion, wie kann man sich das vorstellen? Sitzt man da alleine in einem Raum? Oder hat man da schon jetzt, wenn man schon über 12 Jahren Spiele macht, hat man da ein kleines Team, die dahinter stehen? Oder ist es eher so ein One-Man-Production?
Nee, also das Spielen ist ja auch miteinander spielen. Das heißt, man weiß auch immer nur, wenn man es dann in der Gruppe spielt, wie gut es ist. Die Grundidee, und auch da gibt es dann Co-Autorschaft bei manchen Spielen, was ich gerade im Moment, gibt es auch ein paar Projekte, die ich im Team von Anfang an entwickle. Aber jetzt bei den Spielen, über die wir bisher geredet haben, war es wirklich erstmal eine Spielidee, die ich für mich entwickelt habe. Und da ist gut, wenn man so die ersten Erfahrungen sammelt, ob das Spiel überhaupt in der Form funktioniert, dass man das auch im Selbsttest macht. Also verschiedene Rollen mimt und das mal antestet. Wenn man dann das Gefühl hat, es hat Potenzial, dann wird es Teamarbeit. Also dann geht man in die Runde, springt es beim nächsten Spieleabend, legt es auf den Tisch, erklärt es mal und dann wird es gespielt und dann redet man drüber. Was war gut, wo waren Situationen, wo man was verändern muss, hat es Potenzial oder genau.
Dann, du hast ja gemeint, so, hast du dann eine feste Gruppe, die deine Spiele dann testen oder variiert es sich oder wie kann man
es? Ja, also das sind, also ganz praktisch, es ist eine Gruppe vielleicht von 10, 20 Leuten, wo ich einfach auch immer Termine mal wöchentlich anbiete, wer will dazukommen, da kann man sich eintragen. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert mit Corona, dass die Gruppen tatsächlich kleiner geworden sind. Vorher hatte ich immer so eigentlich ziemlich riesige Spieleabende, wo man dann zum Teil auch mehrere Spiele parallel gespielt haben, auch bereits veröffentlichte und dann mal wieder ein zu testendes Spiel dazu. Im Moment sind es eher kleine Gruppen, sodass man dann gezielter so die neueren Entwicklungen zusammen dann spielt. Aber insgesamt sind es so 20 Leute gemischt, auch aus der Uni, werdet ihr auch ein paar kennen.
Dann spielst du deine Spiele auch nach der Veröffentlichung immer noch gerne, oder?
Ja, das ist natürlich schon so ein Testlauf, wie gut das Spiel ist. Man hat es schon während dieses Entwicklungsprozesses sehr, sehr oft gespielt, muss man sagen. Und da merkt man auch, was diesen Test of Time besteht. Also wenn die x-te Wiederholung dann trotzdem einen noch dazu zieht. Und tatsächlich, die Spiele, die jetzt prämiert wurden, das sind schon die nicht ganz zu Unrecht verglichen mit den anderen. Das sind die mir am meisten doch Spaß machen. Und ich würde jetzt auch ein Camel Up immer noch mitspielen. Und auch Schnapptubi, dieses Kooperative, diese Gespensterjagd. Natürlich ist es schön, auch immer wieder dann die Zielgruppe dabei zu haben, die es zum ersten Mal spielt und dann wirklich auch staunend über diesen Geist, den man da schnappen muss. Aber irgendwas hat das Spiel, was Spaß macht, was einen immer wieder reinzieht.
Gibt es dann irgendwelche Regeln, die nicht veröffentlicht wurden, wo du jetzt genau sagen kannst, so spielt muss man spielen, um das Spiel perfekt zu spielen oder zu gewinnen, zu einer höheren Wahrscheinlichkeit?
Das ist sehr gute Frage und ich glaube, die modernen Brettspiele machen da gerade was anders als Mensch ärgere dich und Monopoly, das du am Anfang erwähnt hast. Natürlich haben Camel Up und auch andere moderne Brettspiele mit diesen Klassikern was gemeinsam, aber sie machen auch was anderes. Und das ist mir eigentlich erst in den letzten Jahren aufgegangen, dass das sehr spannend ist und genauer erforscht werden soll. Und da kommt man dann auf Umwegen wieder an die Uni auch zurück. Und es liegt genau daran, dass sie eigentlich nicht exakt vorgeben wollen, mit welcher Strategie man es gewinnen kann. Das ist gilt jetzt auch nicht für alle, aber sehr viele Spiele versuchen gerade zu balancieren, dass man mit einem unterschiedlichen Strategienmix rangehen kann und je nachdem wie die Karten gemischt sind, auch was Neues ausprobieren kann, sodass eine Gruppe eigentlich sehr vielfältig zusammenspielen kann. Und das ist was extrem Modernes eigentlich an den modernen Brettspielen, dass sie den Mitspielerinnen versuchen, Freiheit zu geben, auch ihre eigenen Spielweisen zu entwickeln und dass es Spaß machen kann, wenn man es ganz unterschiedlich zusammenspielt. Der eine, der aus dem Bauch raus wettet, kann das tun. Andere versucht viel zu berechnen und das Risiko zu minimieren. Also diese Chancen- und Risikoabwägung bei Camel Up, das habe ich auch versucht so zu balancieren, dass man da ganz unterschiedlich rangehen kann zum Beispiel. Das ist, zeichnet für mich eigentlich ein modernes Brettspiel aus, dass es das eben gerade erlaubt, unterschiedliche Strategien. Mhm.
Dann kann man behaupten, es gibt keine richtige Formel? Oder wenn es eine gäbe, würdest du das dann anwenden, wenn du jetzt ein Spiel spielst? Oder tust du es ganz rein den Zufall überlassen?
Also, man muss noch vielleicht ein bisschen unterscheiden, sozusagen aus Spielersicht gibt es die Formel, das Spiel zu gewinnen. So habe ich jetzt auch die Frage hauptsächlich verstanden. Dann gibt es ja nochmal die Frage, gibt es irgendeine Methode, eine Formel, das Spiel überhaupt zu erfinden oder zu entwickeln? Also, und irgendwie hängt das natürlich auch zusammen, diese zwei Seiten. Aber sagen wir mal so, wenn man in einer Gruppe zusammen spielt und es ist ein kompetitives Spiel, wo es auch darum geht zu gewinnen, dann ist natürlich in der Gruppe schon der Ehrgeiz, man versucht die beste Strategie zu entwickeln, sodass ich es möglichst häufig gewinne. Da kann ich mit Zufallselementen gegenwirken, dass das eben nicht immer die gleiche ist. Und ich kann versuchen, eben auch die Gruppe so, das Zusammenspiel so zu organisieren, dass durch die Unabhängigkeit der Spielerinnen, so nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip, da gibt es ja auch nicht das eine Symbol, das immer besser ist als das andere, sondern es gibt unterschiedliche, es kommt darauf an, was der andere wählt, was besser ist. Also durch solche Elemente kann man das unplanbarer machen. Und das ist halt die Aufgabe dann beim Entwickeln, dass ein Spiel irgendwie die richtige Schwankungsbreite bekommt. Dass es mal so und mal so gehen kann und dass man unterschiedliche Strategien fair gewichtet. Wenn ich zum Beispiel bei Camel Up dem sicheren Würfelpunkt 3 Punkte geben würde, dann wäre diese Balance zwischen Wetten und Würfeln durcheinander gebracht oder umgekehrt. Wer auf das erste Kamel wettet, kriegt ja 5 Punkte. Das sollte fair gewichtet sein. Damit kann man dann steuern, dass unterschiedliche Strategien auch ähnlich gut abschneiden können. Und das ist eben wichtig in der Spielentwicklung.
Dann kann man, also bist du dann jemand, der auch gerne verliert oder dann eher schon ehrgeizig ist, den Titel zu holen?
Tatsächlich macht mir das Verlieren wenig aus. Ich weiß nicht, ob das immer schon so war. Ich habe sozusagen, glaube, das lernt man natürlich auch. Aber in dem Spieleentwickeln geht es mir darum, dass die Gruppe Spaß hat. Und ich auch beobachte, wenn man am Tisch sitzt, wollen die es verloren haben, haben die auch Spaß, Lust, das Spiel nochmal zu spielen. Das ist immer ein gutes Zeichen für das Spiel. Also tatsächlich ist das Gewinnen oder Verlieren beim Spielen für mich nicht die entscheidende Frage, sondern einfach gemeinsam im Spiel bleiben wollen und es nochmal spielen wollen. Das ist wichtig.
Meint es so mit dem Forschen, dass es dann auch wieder interessant ist mit der Uni?
Ja.
Wie lässt sich denn so ein Spiel mit Uni und der Forschung gut vereinen?
Das wächst sozusagen zu meiner eigenen Überraschung auch in den letzten Semestern zunehmend zusammen. Am Anfang waren es doch eher getrennte Stand- und Spielbeine. Jetzt gibt es mehrere auch Forschungsinitiativen im Bereich Literatur, Kunst, Medien, auch zum Spielen, zum Serious Gaming, zum ernsthaften Spielen. Zeichnet das überhaupt aus? Und da kommt man schnell eben auch an die Frage, was unterscheidet eigentlich ein gutes Spiel von einem schlechten Spiel? Wie kann man das fassen? Und diese Perspektive der Spielentwicklung ist schon sehr, sehr spannend, da diese Perspektive reinzubringen, dieser Blick auf Spielsysteme. Ich habe ja vorher schon gesagt, ein Spielsystem ist immer auch ein Verfahren zu zählen in irgendeiner Weise. Aber als Spieleentwickler, ich glaube, das ist jetzt auch deutlich geworden, will ich gar nicht so ganz genau kontrollieren, welches Ergebnis bei rauskommt. Weil dann hätte ich zu viel vorgegeben. Ich versuche also eine Schwankungsbreite festzulegen, sodass es eine Wiederholung gibt, die aber abwechslungsreich wird. Und das ist so ein Kernpunkt, über den man theoretisch viel nachdenken kann, wo man sehr viel verstehen kann. Ist es nicht auch eine Aufgabe von Kulturwissenschaften, dass sie nicht nur irgendwie kontrollieren und möglichst exakt irgendetwas berechnen wollen, sondern indem sie beobachten, wie kann Vielfalt entstehen, wie sind da die Spielmaterialien daran beteiligt. Und da ist noch einiges zu tun. Da hoffe ich, dass wir da in den nächsten Jahren auch weiterkommen.
Oder in so eine Studie, Forschung, bezieht man sich dann nicht nur auf deine eigenen Spiele, sondern auch auf generell den Markt. Und was ist dann deiner Meinung nach das Must-Have in einer Gruppe von 4 Leuten oder wenn man jetzt zum Beispiel mit Familien spielt, eine Familienfeier oder unter Freunden, was ist da so neben Uno so ein Must-Have-Spiel?
So von den Spielen her. Okay, vielleicht zur ersten Teil der Frage, also welche Spiele werden erforscht? Es gibt natürlich eine große breite Computerspielforschung. Ich finde aber, dass die Brettspiele in den letzten Jahrzehnten sich eben auch dramatisch weiterentwickelt haben und dass das relativ unbemerkt geblieben ist, weil es so als altes, klassisches Medium daherkommt, hat man gar nicht so gesehen, wie sehr sich die Spielsysteme auch verändert haben. Deshalb liegt da von meinen eigenen Forschungen sicher ein Schwerpunkt aus dem Bereich der Brettspiele. Ich glaube, dass man da aber auch sehr viele Dinge lernen kann, Dimensionierung von Schwankungsbreiten, Zufällen, die man dann auch wieder an die Computerspielforschung zurückgibt oder im Verbund entwickelt. Aber ganz konkret gibt es jetzt zum Beispiel 2 Promotionsstipendien, die eingerichtet wurden an der Uni Konstanz, auch finanziert durch den Verein Spiel des Jahres, in dem jetzt 2 Studenten, eine Studentin, ein Student über dieses Thema Brettspielentwicklung der letzten 50 Jahre einfach promovieren. Das wird Historiker, Medienwissenschaftlerin und mir betreut die Arbeiten und da ist jetzt eben der Anspruch, dass an der Breite von Brettspielveröffentlichung einfach zu zeigen, was hat sich da getan, wie ist das sozial eingebunden, das Spiel, wie sind die Ebenen aufeinander bezogen. Jetzt von den Must-Haves, also ich glaube, das kann man wirklich auch nicht gruppenunabhängig sagen. Es kann traditionell auch Spiele geben, die in einer bestimmten Familie gespielt werden, wo man schon so eine Vorgeschichte hat, dass es einfach witzig ist, da diese Serie zu verlängern von Spielen, da kann man einfach weiterhin Mensch ärger dich nicht spielen, obwohl das natürlich vom Tempo und von der Herausforderung jetzt nicht gerade mein Lieblingsspiel ist. Aber von diesen neueren Sachen gibt es schon auch in den eigenen Gruppen Spiele, die sich halten, immer wieder sehr gern gespielt werden. Also beim Stammtisch der KunsthistorikerInnen, die wir uns treffen, ist Codenames seit Jahren die Nummer 1. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Ratespiel, wo man Agententeams gegenseitig erraten muss. Da sind die Begriffe sozusagen in 2 unterschiedliche Teams eingeteilt und man muss durch geschickte Hinweise dann immer Begriffe miteinander verbinden. Und das ist also ein schöner, sehr, sehr spannendes Spiel, das unheimliche Kombinatorik hat und jedes Mal einen wieder neu packt.
Wir haben ja gerade über Computerspiele und sowas geredet und ihr Spiel oder dein Spiel Schnapp-Tubi war ja damals schon was Neues mit so einem Computer drin, mit so Sprechen, Storytelling ein bisschen. Was denkst du, wie sieht denn der Markt der Spiele in 5 bis 10 Jahren aus?
Also das war von Ravensburger, die haben seit 2005 angefangen, so mit unterschiedlichen Elektronikteilen auch zu experimentieren. Es haben sich eigentlich nur 2 Spiele so richtig festgesetzt und dazu gehört zum Glück eben auch Schnapp-Tubi und das andere ist Wer war's? Vom Rainer Knizia. es gibt immer wieder Versuche zu Hybrid-Spielen, aber keine war bisher so richtig erfolgreich. Ich glaube, dass man es weiter versuchen wird. Und ich will da auch keine richtige Prognose wagen. Aber es muss schon Sinn machen, diese Verbindung, und man muss so ein Gegengewicht schaffen. Also ich glaube, bei Schnapp-Turbi ist es wichtig, dass es dieses dreidimensionale Labyrinth gibt, das eben von unterschiedlichen Seiten auch unterschiedlich aussieht und Zeit braucht, damit man eben auch die Wege dadurch findet. Dadurch kriegt es von Anfang an eine andere Anmutung als ein Bildschirm. Weil sonst kommt man schnell in diesen Bereich rein, wo die Technik, die ja jetzt nicht sehr hochpreisig ist, einfach als ziemlich low budget empfunden wird im Vergleich eben zu modernen Smartphones. Also man muss da gute Verbindungen auch von den Konzepten her suchen, aber ich finde es nach wie vor eine spannende Herausforderung, das zu tun.
Wenn ich so überlege, wie viele Spiele ich jetzt gerade derzeit in meinem Wohnheimzimmer rumstehen habe, dann sind es ja nur eine Handvoll Spiele. Mich würde interessieren, wie viele Spiele du da zu Hause hast.
Ja, das, ich glaube, sind nur 150 oder so. Das sind für einen Autoren, Brettspielfreak, sind es eigentlich relativ wenig. Also da gibt es größere Spezialisten, die fast nichts anderes mehr in der Wohnung haben. Also es gibt schon noch ein paar Dinge, mit denen die Brettspiele bei mir um Raum kämpfen, könnte man sagen. Ein paar Bücher gibt es schon auch noch, ein paar Instrumente auch.
Bei einem Preis von deinen Spielen, so variieren ja immer zwischen 30 und 50 Euro, also zwischen 30 und 50 Euro, findest du, das ist ein angemessener Preis? Weil wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt im Laden bin, wie viel ich dann bereit wäre, was auszugeben, dann wären es so zwischen 20 und 25 Euro, wo dann maximal so 30 Euro Schmerzgrenze kommt auch immer auf das Spiel drauf an. Aber denkst du, das ist ein gerechter Preis für so ein Spiel?
Also das Preisniveau hat sich in den letzten Jahren schon ein wenig verschoben oder ist nach oben angehoben worden. Man muss natürlich immer sehen, wie oft spielt man es. Also wenn man es nur einmal spielt und dann wieder weglegt, dann war es keine gute Anschaffung. Wenn man es jetzt regelmäßig spielt und das sei es nur 5 und 10 Mal, wenn man es dann mit dem Kinobesuch vergleicht, ist es eher preisgünstig. Es muss passen zu den Materialien. Man muss natürlich auch vorsichtig sein vor Dumpingpreisen, gerade. Also nehmen wir an, das Brettspiel und Elektronik, das steckt natürlich auch Elektronik drin, das muss produziert werden. Und wenn das dann im Weihnachtsgeschäft im ersten Jahr war, das unter 20 Euro, da habe ich mich auch gefragt, wie soll das funktionieren? Das sind dann zum Teil eben auch so Lockangebote von Amazon, die dann damit eher ein Verlustgeschäft machen, aber dann denken, sie können dadurch hochpreisigere Sachen mit verkaufen, und dann schaut sozusagen der lokale Spielwarenhandel wie der Seetroll hier in Konstanz in die Röhre, weil der kann das für 20 Euro nicht mehr anbieten. Der Michel ist zum Teil zum Müller dann rübergelaufen und hat von da dann die Spiele in seinen Laden getan, damit er es auch einmal anbieten konnte. Also diese Dumpingangebote sind sicher auch nicht. Aber tatsächlich glaube ich, dass wir inzwischen bei so einem Preisniveau von 30 Euro sind für ein gut produziertes Brettspiel. Und wenn das dann wirklich Sinn macht, in die Gruppe passt und häufig gespielt wird, finde ich das als Preis okay.
Wie entsteht der Preis dann von 50 Euro? Wie kann man sich das so vorstellen? Weil wenn man jetzt so überlegt, so produktionsmäßig und so, das wird ja auf Masse produziert. Ist es schon eine Summe für eine Produktion?
Ja, Masse ist natürlich relativ. Das wird ausgehandelt dann auf den großen Messen zwischen Herstellung und Vertrieb, wie viele Stückzahlen werden produziert. Und von einem normalen Brettspiel ist die Ausgangsmenge in einem vierstelligen Bereich. Also nehmen wir mal an, im deutschen Markt ein kleinerer Hersteller, wenn er jetzt nicht Ravensburger oder Cosmos heißt, geht mit 5.000 Euro in den Markt. Da hat er am Anfang schon Werkzeugkosten, weil die ganzen Pappen müssen gestanzt werden, das sind neue Werkzeuge. Inzwischen ist Papier ja auch Mangelware, das hört man ja auch, das gilt auch für die Brettspielindustrie, dass im Moment viele Druckmaschinen ausgebucht sind über Jahre hinweg, das wird auch teurer. diese Plätze zu kriegen. Also das ist, wenn das 25, 30 Euro kostet, so eine größere Schachtel mit Material, vielleicht auch noch Holz drin, die versuchen schon knapp zu kalkulieren. Anders sieht es aus, wenn das dann in riesigen Stückzahlen produziert wird. Aber das sind wirklich nur ganz, ganz wenige Titel, die das schaffen.
Wenn wir gerade bei den Materialien sind, wie nachhaltig oder wie wichtig ist das Thema nachhaltig bei den Spielen?
Es wird einiges im Moment auch entdeckt. Und natürlich ist es eigentlich ein ganz wichtiges Thema auch eben für die Brettspiele, die eigentlich die Chance haben, sehr nachhaltig zu sein, weil sie mit Pappe und Holz arbeiten können, eigentlich wenig Elektronik und Batterien brauchen. Das ist auch wieder ein schlechtes Beispiel, Schnapptubi, aber es ist eher auch die Ausnahme. Aber tatsächlich würde ich da gerne auch mal genauer wissen, inzwischen werden Brettspiele auch weltweit verkauft und gespielt. Das hat in den letzten Jahren auch leider durch die Pandemie zugenommen, dass Brettspiele beliebter werden. Von daher ist es ein Markt, der jetzt weltweit agiert und ja, das sollte man wirklich mal genauer sich anschauen, die Energiebilanz dieser Spiele. Und ich hoffe, dass sie eine gute haben, dass man das gut machen kann.
Wir haben ja über den Ravensburger Verlag schon geredet und Cosmo. Ich stelle mir das vor, dass man jetzt dahin geht mit seinem Spiel und sagt so, ey, ich habe ein neues Spiel, so und so ist es und macht eine kleine Präsentation vielleicht. Mhm. Wie genauer kannst du mir das da ein bisschen erzählen?
Also gerade wenn man so Einsteiger ist oder mit diesem Hobby erstmal anfängt, ist es gut, auf so ein Spiele-Autorentreffen zu gehen. Ich habe gesagt, dass ich da am Anfang in Göttingen mal war, das ist das älteste Autorentreffen in Deutschland, es gibt es inzwischen aber auch im süddeutschen Raum. Und da kann man als Spieleautor hingehen und hat dann einen Tisch und baut da seine Entwicklung auf. Und dann kommen innerhalb von einem Wochenende sehr viele Verlagsvertreter, Redakteure und schauen sich das dann an. Und dann hat man in relativ kurzer Zeit viel Feedback. Wenn man dann schon die Redaktion kennt, kann man umgekehrt bei den großen Brettspielmessen, da gibt es im Februar die in Nürnberg, die gerade wieder abgesagt wurde, und im Oktober in Essen, eine große Spielermesse. Dann kann man umgekehrt dort auch Termine mit den Verlagen machen. Und dann haben die im sozusagen vorderen Bereich fürs Publikum die aktuellen Titel. Und im hinteren Bereich gibt es so Büros, wo man dann über neue Spiele vorstellen kann.
Ist es dann nicht so lästig, irgendwas zu suchen, so ein Verlag, der das anbietet, ja, wir übernehmen das für dich, wir bringen dein Spiel auf den Markt. Wäre es dann nicht von Vorteil auch, ein eigenes Label mal zu gründen?
Kickstarter ist, in den letzten Jahren gibt es auch einige erfolgreiche Spiele, die das auf diesem Weg versucht haben. Auf der anderen Seite ist eine gute, erfahrene Redaktion zu haben am Anfang auch extrem wichtig, weil man doch immer wieder Gefahr läuft, das eigene Spiel zu überschätzen oder die Freunde sind dann doch nicht so ganz ehrlich und finden es toll oder man hat irgendeinen Bonus. Also eine gute Redaktion zu haben und mit der das dann umzusetzen, das ist wichtig und das kann auch richtig, richtig Spaß machen. Aber es braucht Zeit und es braucht Energie, um die Kontakte herzustellen.
War dann auch mal so ein Spiel bei dir, so ein Flop, wo du mal hingegangen bist, so ja, ist mein fertiges Spiel, ansatzweise fertiges Spiel. Und die haben dann gemeint, so ja, kompletter Müll, überarbeite das mal. Dies, das.
Sogar die Regel. Also man braucht eine hohe Frustrationstoleranz und ein dickes Fell und muss an die Dinge glauben. Also Camel Up wurde von allen großen deutschen Verlagen abgelehnt.
Und trotzdem Spiel des Jahres.
Ist dann Spiel des Jahres geworden. Hat sich dann immer noch was verändert? Also zum Teil also zu kleinere Dinge, wie zum Beispiel diese Oasenplättchen, die man dann hinlegen kann, dass man so leichte Einfluss auf das Rennen hat. Und auch von den Regeln habe ich versucht, aus jeder Absage dann was zu lernen. Aber es war tatsächlich so, dass es bei Ravensburger war, bei Cosmos, bei Schmidt, also wirklich bei den Großen. Und alle sagten, ja, da ist was dran, aber es ist uns dann auf irgendeine Weise passt es nicht in unser Programm. Also es ist nicht passiert, dass sie einfach sagen, das Spiel, das ist nichts. Das kann auch passieren, aber das haben sie nicht gesagt. Aber bei Ravensburger war zum Beispiel das Wettthema ihnen zu brisant. Also dass man das Wetten, das passte nicht so richtig zu ihren Vorstellungen von Familienspielverlag. Und deshalb hat es dann letztlich der damals kleine Eggert Verlag übernommen und ist damit groß geworden. Das war natürlich auch ein schöner Erfolg. Aber das passiert einem immer wieder, dass nur wenige der Ideen überhaupt einen Vertrag bekommen.
Und woran liegt es dann? Was für Kriterien sind dann so vom großen Verlag Ravensburger denn vorgegeben?
Ja, also die haben natürlich auch eine große Marketingabteilung und schauen sich den Markt an. Die wollen sicher auch zum Beispiel Spiele, die sehr einfache Regeln haben, die trotzdem catchy sind, Neuerungen haben. Also es gelingt einem natürlich nicht andauernd, das Rad nochmal neu zu erfinden oder wirklich ein Spiel zu haben, das überall passt. Auf der anderen Seite zum Beispiel in dem Bereich der komplexen Vielspielerspiele, da ist der Markt auch sehr dicht, weil ich sagte ja, über 1000 Spiele kommen auch bei kleineren Verlagen im Moment pro Jahr auf den Markt. In Essen sind die ganzen Hallen voll, auch mit kleinen Verlagen. Das sind zum Teil auch mehr oder weniger Selbstverlage. Das, was du sagtest, das gibt es schon auch, dass ich sage, ich glaube an mein Spiel und ich mache das selber. Da ist die Konkurrenz einfach auch sehr eng. Und mit sowas dann durchzukommen, da muss es dann wirklich auch, muss alles passen.
Haben Sie dann, ich habe ja vorher schon angesprochen, mit Auszeichnungen. Mhm. Sie haben ja für Camel Up Spiel des Jahres bekommen und für Schnapptobi Kinderspiel des Jahres. Mhm. Haben Sie jemals damit gerechnet, einen Preis zu kriegen oder waren Sie selbst so überrascht? Oder sind Sie mit einem Ziel überhaupt oder mit einem Fokus rangegangen, ich möchte sowas erreichen, oder war das sehr spontan?
Also ich habe es ja 20 Jahre ohne Erfolg gemacht. Da war der erste Fokus, überhaupt erstmal eine Veröffentlichung zu haben. Das war dann schon irgendwie ein Ansporn, das will ich mal schaffen. Und das ist eigentlich immer noch mit eines der schönsten Gefühle, wenn man dann so 20 Freiexemplare des eigenen Spiels dann mal so aufstapeln kann. Der große Brettspielpreis, da habe ich nicht mit gerechnet. Während der Entwicklung, wenn man dann Rückmeldung vom Verlag bekommt und auch von der Redaktion, war es bei beiden Spielen schon so, dass wir vor den Nominierungslisten drauf gefiebert haben, dass wir unter die letzten drei kommen. Das war aber sozusagen dann, da war quasi die Illustration auch schon gemacht, das Spiel war fertig und dann bekommt man natürlich auch mit, was die Kritiker über das Spiel sagen, was für Kritiken geschrieben werden. Und da zeichnet sich schon ab, dass das ein Potenzial hat. Aber da kommen so viele Unwägbarkeiten natürlich zusammen. Was ist im gleichen Jahr mitveröffentlicht worden? Und dass das nicht planbar ist.
Also ist es so eine Nominierung zwischen vielen Spielen und dann auch sozusagen im Wettkampf?
Ja, also das Verfahren sieht so aus, dass diese Kritiker mehr oder weniger untereinander sich absprechen, was für sie die besten Spiele des Jahrgangs sind. Und da sind dann am Ende noch 20 irgendwie so in der Diskussion und daraus wird dann auf Klausurtagungen und die beobachten auch ganz viele Spielegruppen, werden drei Spiele für die Hauptpreise nominiert. Also drei Kinderspiele des Jahres mögliche, dann drei Spiele des Jahres und drei Kennerspiele des Jahres. Und dann wird nach Hamburg für die Kinderspiele eingeladen oder nach Berlin. Und dann ist es wie bei der Oscar-Verleihung, dass sie dann am Abend vorher das in geheimer Wahl wählen und nur der Vorsitzende der Jury das dann weiß. Und man sitzt dann mit den anderen Nominierten im Publikum und dann wird der Vorhang weggezogen und dann weiß man, ob man den Hauptpreis hat oder den Trostpreis.
Hat man dann auch so was ist Ihr nächster Meilenstein oder Ihr Ziel? Streben Sie dann auch schon das Kennerlernspiel des Jahres an oder ist da noch nichts in Gange?
Das Kennerspiel des Jahres wäre natürlich reizvoll, weil es bisher tatsächlich noch niemand geschafft hat, in allen drei Kategorien den Hauptpreis zu bekommen. Aber auf der anderen Seite sollte man sich da auch nicht zu sehr den Kopf machen. Also ich will nach wie vor Spaß haben an der Spieleentwicklung. Und mir ist im Moment tatsächlich diese Übertragung auf theoretische Überlegungen zum Spielen, die finde ich gerade sehr, sehr faszinierend. Und ich merke, dass umgekehrt dadurch diese Spieleentwicklung ich auch nochmal ein bisschen anders mache oder auch reflektierter mache und das genießen kann. Und ich habe dann die Hoffnung, dass wenn dann sowas so Spaß macht, dass vielleicht wieder der eine oder andere größere Erfolg dadurch entsteht. Aber das wäre jetzt vermessen, dass irgendwie sich irgendwelche Ziele in der Richtung nochmal vorstecken zu wollen.
Ja, dann wünsche ich Ihnen, dann hoffe ich für dich einfach, dass das irgendwann mal klappen wird. Das wäre richtig cool, meines Erachtens, einfach in allen drei Kategorien den Preis zu gewinnen. Das wäre ja mal wieder was Cooles. Und als letztes möchte ich dich noch fragen, was ist denn dein Lieblingsspiel?
Was ist mein Lieblingsspiel? Eigentlich das, was ich gerade aktuell entwickle, was noch nicht fertig ist. Und ansonsten würde ich sagen, so als Dauerbrenner vom Wolfgang Kramer 6 nimmt. Das ist ein ganz einfaches, kleines Kartenspiel, aber total lustig.
Und dann möchte ich trotzdem noch mal kurz einhaken in die Entwicklung des derzeitigen Spiels. Du hast ja gerade gesagt, dass da vielleicht was Cooles rauskommt, wenn es dein Lieblingsspiel ist.
Ja, also im Moment gibt es tatsächlich ein Spiel, das die Nachhaltigkeit zum Thema macht. Von daher ist es eben auch wichtig zu achten, dass es in der Produktion dann auch nachhaltig wird. Da geht es um das Aufbau eines Moors, das man renaturieren muss. Und da muss man verschiedene Ressourcen in die Balance wieder bringen. Und da habe ich schon einen Vertrag dazu. Das wird also jetzt im Herbst rauskommen. Und da sind wir gerade am Feintuning und es macht großen Spaß.
Okay, dann bin ich mal gespannt, wann das dann veröffentlicht wurde und wie es aussieht. Und bedanke mich ganz herzlich bei dir für das nette Gespräch.
Dir auch, danke für die Fragen.
Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
Neun B ist ein Podcast des KIM Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.